Ja, liebe Geschwister, ich fange einfach mal an. Wir haben ja jetzt die Uhrzeit erreicht. Ich weiß, dass in Bremen wieder viel Verkehr ist oder war. Da gäbe es einmal den Freimarkt. Bei diesem Wetter kommen natürlich entsprechend mehr. Dann ist Fußball und dann scheint es so zu sein, als wenn die Brücken all das nicht bewegen können, was da so unterwegs ist. Aber wir beginnen hier unseren Abend im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hatten am Sonntag den Wochenspruch ein paar Mal gehört. Ich möchte noch einmal daran erinnern, da war ja aus Jeremia 17, Vers 14, Heile du mich, Herr, so werde ich heil, hilf du mir, so ist mir geholfen. Jeremia, das ist auch am Sonntag deutlich geworden, war ein Prophet, der es schwer hatte. Und alleine, wenn wir nur einmal Jeremia flüchtig betrachten, dann sehen wir auch, dass er noch einen Anhang hat, seine Klagebücher. Und der hatte es wirklich schwer und der wusste auch, wovon er hier spricht. Und so wünsche ich, bete ich, dass auch heute der Abend dazu beitragen möchte, dass wir ein Stück gesunden, heil werden in dem, wo wir verletzt sind, aber auch da, wo wir reifen und wachsen müssen, dass es da weitergehen darf und dass wir auch dann wissen, dass es von Gott kommt, denn es heißt ja, hilf du mir, so ist mir geholfen. Also dann ist schon die Hilfe schon wirklich dabei. Ich hatte gedacht, dass wir heute Abend, weil wir ja sprechen ja heute über Yom Kippur, dass wir uns einmal noch konzentrieren auf ein Lied vorweg. Ihr habt festgestellt, ich habe so eine kleine Schlagseite. Das eine ist, ins Wasser fällt ein Stein und das andere ist, nimm mein Leben. Und ich habe mich heute wieder für das Nimm mein Leben entschieden. 448, das sind kurze Verse, aussagkräftige Verse und die möchten wir doch dann noch einmal gemeinsam singen. Zu Beginn, bitte da, wer textsicher ist und melodiesicher, dass ihr einfach beginnt. Ich möchte noch zu Beginn mit uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir sind jetzt hier in diesem Kreis zusammengekommen in deinem Namen, um von dir zu lernen. Du hast uns dein Wort gegeben. Du hast uns auch den Auftrag gegeben, darin zu lesen und zu studieren und was immer wir verstanden haben, umzusetzen und dir gehorsam zu sein. Ja, wir sind so reich beschenkt, dass wir die Schrift in unserer eigenen Muttersprache haben dürfen. Wir danken dir dafür, dass wir so weit wie möglich in den Text hineinfinden dürfen, dein Reden, deine Stimme wahrnehmen können und auch durch den guten Heiligen Geist übersetzt bekommen, was es für uns ganz praktisch heißt. So möchte ich bitten, Herr, nimm du diesen Abend in deine Hände, leg alles rein, was dich ehrt, wehr dem, was uns stört und hindert, in deinem Wort zu forschen. Amen. Ich hatte letzte Woche, als ich nach Hause gefahren bin, den Eindruck gehabt, das hat wahrscheinlich alles zu theoretisch geklungen. Der Kalender, die Monate, die Namen und all das, was eben dazu ist. Und hatte dann einfach gedacht, ich bereite mich heute mal vielleicht ein bisschen besser vor und habe hier Kopien angefertigt, die ich einmal durchgehen lassen möchte. Und zwar, was ihr gleich seht, das werde ich euch gleich erklären noch einmal. Wir haben einmal im September Beginn des bürgerlichen Jahres und dann haben wir genau auf der anderen Seite Beginn des messianischen Jahres. Ich hatte davon gesprochen. Ich habe jetzt hier 4 Kopien, ich lasse die mal raufgehen. Und wenn die langsam wieder runterkommen, schaut euch das einfach an. Und wenn jemand den Eindruck hat, er möchte das mit seinem Handy fotografieren, dann weiß ich nicht, ob er es darf. Aber das eine darf er. Er darf es anschließend ausschalten. Das darf er mit Sicherheit. Also ich lasse es einfach mal durchgehen, schaut es euch an. Man kann es natürlich auch bewerben. Ich müsste dann mal mit dem Büchertisch sprechen, wenn da wirklich ein Bedarf ist, wo ihr sagt, das möchte ich gerne wissen, das möchte ich richtig verstanden haben, dann kriegen wir das professionell hin. Aber für den heutigen Abend einfach nur mal durchgehen lassen, dass ihr euch das ansehen könnt. Ich werde dann versuchen, im Vorlauf das eine oder andere zu den Monaten zu sagen. Die Namen sind uns nicht geläufig, aber die Deutschen stehen einfach drüber. Ich lasse das jetzt einfach mal rumgehen. Also wenn ihr das jetzt vor Augen habt, dann habe ich oben an dem Kopf September stehen und darunter steht dann Tischri und dann noch Etamin. Das haben wir aus 1. Könige 8, das ist vorexilische Kalender und bedeutet so viel wie starke Wasserströme. Das war zu der Zeit, wo also quasi das auch begann, die Saat begann. Und wenn wir dann im Uhrzeigersinn weiterdrehen, dann haben wir Maschishwan oder Bull. Da haben wir die Zeit Oktober, November, in der wir uns jetzt ein Stück weit befinden. Und das ist so Beginn, wie gesagt, Pflügen, der Saat. Das ist aber auch die Zeit der Rückkehr von einigen Exzellenten aus der babylonischen Gefangenschaft. Und deswegen auch der Name des Exils da drauf. Dann haben wir am Fuß, also unten, wenn wir es jetzt einmal umdrehen würden, dann kommen wir zu März, das ist Nissan oder Abib oder auch Aviv, da gibt es verschiedene Namen. Das ist jetzt der 6. Monat des kananäischen Kalenders. Also das ist wirklich Theorie, das ist nicht ganz einfach. Weil unser Rhythmus auch so ist, das sagte ich auch schon, wenn wir den 30. haben, ist Ort im Kalender immer der 15. Das ist auch der Grund, weswegen sich die Monate quasi immer genau überschneiden. Das ist nicht ganz einfach. Wer sich da tiefer mit beschäftigen möchte, kann das natürlich machen. Wir haben April, Mai, Jazir, Sif. Das ist 1. Könige 6. Auch da gibt es keine großen Ereignisse, keine Feste. Ihr seht also, dass die Festzeiten fest eingetragen sind. Und auch einzelne Tage, die wir schon im Laufe der Jahre bedacht haben, zum Beispiel der Monat Adar, da seht ihr das Purimfest, wenn ihr es noch erinnert, 14., 15. Adar. All das ist in dem Kalender enthalten und natürlich viel, viel weitere Informationen. Wir müssen einfach wissen, dass wir vom Deutschen her wirklich eine gute Übersetzung haben. Wir werden das morgen nochmal denken an dem Reformationstag. Aber der Jude hat viel mehr, viel tiefere Informationen, vor allen Dingen auch viel weitere Gebote, als die uns soweit bekannt sind. Also ihr könnt das kreisen lassen, hin und zurück. Am Ende sammle ich es vielleicht dann doch wieder gerne ein, aber dass wir das haben. Solange diese Blätter hier noch im Umlauf sind, möchte ich erstmal eine kleine Wiederholung machen zur letzten Woche. Da sprachen wir über Rosh Hashanah. Und da hatten wir festgestellt, dass ein neues Jahr beginnt und zu dem neuen wünscht man sich, gut eingetragen zu sein und in dem Lebensbuch. Und das haben auch unsere Eltern früher mit der Postkarte geschrieben, vielleicht unwissend, aber sie haben die Tradition vorgeführt. Wir wünschen dir ein gesegnetes neues Jahr. Kommt aus dem Judentum, haben wir teilweise übernommen. Das hat also nichts damit zu tun, dass wir es neu entdeckt haben, sondern für den Juden fing es eben bei Yom Kippur und bei dem Rosh Hashanah, das Neujahrsfest, quasi an. Der Gedanke ist, die bösen Taten werden gelöscht, wenn ich meine Sünden bekenne. Und das ist dann auch die Brücke, die vom Rosh Hashanah zu Yom Kippur kommt, und das aus dem hebräischen Faka kommt. Das ist der Versöhnungstag und der Versöhnungstag bedeutet eigentlich auch Bedeckung. Und da komme ich heute Abend vielleicht doch nochmal an anderer Stelle zu. Von der Kaffa kommt auch die Kippa. Und die Kippa bedeutet eigentlich, dass man es bedeckt. Und da geht es jetzt darum, dass die Sünde bedeckt ist. Kommt da aber im Laufe des Abends zu. Aber das ist quasi ein Wortspiel von dem, was wir haben, dass es bedecken soll. Wir sagen auch, dass das Blut Jesu die Sünden bedeckt, sauber wird, wäscht und so weiter. Diese Bilder treten natürlich auch da immer auf. Also Yom Kippur ist der Versöhnungstag. Und das ist aber nicht nur ein Versöhnungstag, sondern das ist der große. Das ist der gewaltigste Tag im Kalender. Ist auch klar, wenn einem die Schuld vergeben wird, was soll da größer sein? Geburtstag ist schön, Jubiläum ist schön, Hochzeit ist schön, alles schön. Aber die Schuld vergeben zu bekommen, zu erleben, dass wirklich alles vergeben und vergessen ist, das befreit wirklich. Und das ist auch das Fundament, in dem man dann sein Leben aufbauen kann und weitersehen kann. Der Schabbat, das ist jetzt der Versöhnungstag als solcher, ist ein Tag der inneren Einkehr. Ist ein Tag des tiefen Ernstes, aber es ist kein Tag der Angst. Und es ist auch kein Tag der Furcht in dem Sinne. Es ist ein Tag, ein besonderer Tag. Es ist schon beim Wochentag, der Schabbat unterscheidet sich schon von allen anderen Tagen. Aber ich sage jetzt mal, das ganze Jahr ist aufgerichtet auf diesen Tag. Alle Tage dahin ist so, wie wir Advent feiern, der erste Advent, der zweite. Und so könnte man sagen, da ist der erste Schabbat, der zweite. Aber der große Versöhnungstag, das ist letztendlich der Tag, wo es geht. Und das ist auch der Tag, wo es zu dem Thron Gottes geht, wo es um die Vergebung geht. Also das ist quasi das Ziel. Und jeder einzelne Schabbat ist ein Meilenstein, ist ein richtiger Pfosten schon auf dem Weg. Aber der einzelne Schabbat, so groß und wie gewaltig er auch ist, ist nicht das Letzte. Das heißt also, alle Tage, alle Schabbats des Jahres münden in den einen. Und das ist dann auch die Absicht des großen Versöhnungstags. So steht er in der jüdischen Lehre. Das hat sich aber kein Rabbiner ausgedacht, komme ich gleich noch zu. Und so steht es auch in dem jüdischen Leben bis heute. Es ist interessant, wir waren mit meiner Frau in diesem Jahr in Irland im Urlaub. sind da ein wenig rumgereist und sind über Amsterdam geflogen. Und als wir zurückkamen, war unser Flieger besetzt. Wir konnten nicht weiterfliegen, obwohl alles schon reserviert war. Es gab da irgendwelche Probleme, genau weiß ich nicht, was es war. Wir bekamen dann einen Gutschein, dass wir uns mit Essen und Trinken versorgen konnten. Und man kann sich vorstellen, wenn dann so viele Menschen zusammen sind, dann lief das auch nicht so gut. Und es waren nicht genug Tabletts da, es war also nicht ganz so ideal. Und neben mir stand ein Mann und er wollte mir helfen und er war völlig ausgeglichen. Dann habe ich gedacht, was ist denn hier los? Was läuft denn hier falsch? Normal gesehen schimpft man und ist gar nicht so arrangiert wie der Mann. Dann habe ich ihn gefragt, sind Sie Christ? Und dann guckt er mich an und sagt, I'm Jewish. I'm Jewish, ich bin ein Jude, ein messianischer Jude. Und zudem habe ich auch noch Kontakt, auch heute noch über WhatsApp. Und ich hatte ihm dieser Tage auch alle Segenswünsche gesandt. Und er hat mir das, ich weiß, das müsste ich auf das Handy gucken, habe ich ausgeschaltet. Er hat Anfang der Woche sich wieder gemeldet bei mir und entschuldigt, hat gesagt, wir waren so busy, wir waren so beschäftigt mit all den Feiertagen, mit Rosh Hashanah und mit Yom Kippur und wir hatten so viele Feste und dann kommt das Laubhüttenfest. Und es war aber, wie gesagt, diese Begegnung war die, dass er ausgeglichen war. Und das in aller Hektik, das hat ihn verdächtig gemacht. Und so haben wir uns dann auch später noch getroffen, er mit seiner Frau und Tochter und meine Frau, und haben uns dann zusammengesetzt. Aber irgendwann mussten sich die Wege trennen. Wir sind nach Bremen geflogen, sie sind nach Eifer geflogen. Und von daher gesehen haben wir gesagt, wir bleiben in Kontakt. Und das hat sich bis jetzt soweit rausgestellt. Also das sind Tage, die ganz besonders sind. Und das sagt er mir auch auf WhatsApp noch einmal, was es für ihn bedeutet, obwohl er ein messianischer Jude ist, eben an dem teilzuhaben, an das, was gesellschaftlich läuft, kommt da später noch zu. Der Punkt, den wir hier haben, ist ganz einfach. Gott stellt sich vor in 3. Mose 20, 26, darum sollt ihr mir heilig sein. Heilig bedeutet jetzt vom Griechischen her abgesondert. Also, wenn ich jetzt sage, die Heilige Schrift, dann ist die Heilige Schrift deswegen heilig, weil sie abgesondert ist von aller Weltliteratur. Und das heilige Abendmahl ist abgesondert von allen anderen Veranstaltungen und ist etwas Besonderes. Also ich bin heilig, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der euch abgesondert hat von den Völkern, dass ihr mein wäret. Das sagt der 3. Mose 20, 26, und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Gott sondert uns ab. Nicht, dass wir absonderlich sind oder uns anders zu erkennen geben, aber Gott sondert uns ab. Wir bekommen im Laufe des Christseins andere Interessen, andere Werte, andere Ziele. Und das ist genau das, was er möchte. Er hat das Volk Israel befreit, nicht damit sie schillen, sondern damit sie ihm dienen. Und das ist ganz wichtig auch zu wissen, warum wir das haben. Wir haben also das als Dienen. Und Yom Kippur ist jetzt der hohe Feiertag am 10. Tischri, der da begangen wird. Und es ist jetzt der Abschluss der 10 Bußtage, die mit Rosh Hashanah begannen. Wenn ihr jetzt einmal in eure Notizen schaut, dann seht ihr Levitikus 3. Mose 23, 26 bis 32. Ich lese das einmal vor. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Am 10. Tage in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Achtet jetzt mal drauf, was er sagt. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten an dem Herrn Feueropfer darbringen. Gott sagt hier, da sollt ihr, das ist kein Vorschlag. Und das wird jetzt ganz ausdrücklich in den nächsten Worten und Versen: Und sollt keine Arbeit tun an diesem Tage, denn es ist der Versöhnungstag, dass ihr entsühnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott. Denn wer nicht fastet an diesem Tag, der wird aus seinem Volk ausgerottet werden. Und wer an diesem Tag irgendeine Arbeit tut, den will ich vertilgen aus seinem Volk. Darum sollt ihr keine Arbeit tun, das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, überall wo ihr wohnt. Und ein feierlicher Schabbat soll er euch sein, ihr sollt fasten. Am 9. Tage des Monats, am Abend, sollt ihr diesen Ruhetag halten, vom Abend an bis wieder zum Morgen. Das ist ausdrücklich von Gott so befohlen. Das hat sich kein Rabbiner ausgedacht. Gott hat sein Volk befreit, um ihm zu dienen. Und die Rabbiner sagen manchmal ganz einfach, der Tag, Jammer. Der Tag, der Tag, ganz einfach. Der unterscheidet sich von allen anderen Tagen des Jahres. Das ist der Tag. Und der Versöhnungstag ist das größte Ereignis im jüdischen Kalender. Mit Gott versöhnt. Das wird hier ganz deutlich. Und wie ich schon sagte, was kann es denn auch Schöneres geben? Schon letzte Woche hörten wir zum Rosh Hashanah, am ersten Tag des 7. Monats Tischri soll heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr tun an diesem Tage. Ein Tag des Posaunenblasens soll er für euch sein. Und heute wieder, Levitikus 3. Mose 23, sollt keine Arbeit tun. Wer nicht fastet an diesem Tag, der wird von dem Volk ausgerottet werden. Wer an diesem Tag irgendeine Arbeit tut, den will ich vertilgen aus dem Volk. Darum sollt ihr keine Arbeit tun. Das heißt doch mit anderen Worten, Arbeit wäre da. Das heißt aber auch, dass diese Arbeit die Sinne ablenkt und unsere Kräfte auf etwas anderes streut, was wir eigentlich tun sollen. Und hier gilt die ganze Konzentration der Versöhnung. Und es ist kein Zufall, auch in unserer Zeit, wenn der Sonntag torpediert wird mit irgendwelchen Sportveranstaltungen, Flohmärkten, Marathonläufen, verkaufsoffener Sonntag und was es da alles so möglich ist. Denn wenn wir das tun, dann sind unsere Sinne und Konzentration auf etwas anderes gelenkt. Mein Freund sagte mir auch, dass in Israel an dem Tag gibt es gar keine Fernsehangebote. Es ist Ruhe, es ist Stille. Ich komme da später noch drauf. Aber das heißt also ein Stück weit, dass das Fasten auch in die Demut führt, dass mir persönlich klar wird, dass ich anfange zu leiden und dass ich Sympathien habe mit den anderen, der in eine ähnliche Form ist. Ich kann jetzt leider zeitmäßig auf diesen Arbeitsverbot nicht eingehen. Ich werde das vielleicht an anderer Stelle mal nachholen, aber eins heute schon. Wir finden in der Schrift viel mehr Verbote, nicht zu arbeiten, als Ermutigung, dass wir arbeiten sollen. Natürlich gibt es auch Stellen, dass wir von der Ameise lernen sollen, wir faulen Säcke. Das sagt die Schrift auch, ganz klar. Oder der Faule ist wie eine Tür in der Angel, der bewegt sich nur. Also es gibt auch schon Aufforderungen, Disziplin zur Sache zu legen. Aber grundsätzlich heißt es in der Schrift mehr, dass wir ruhen sollen. Und das hat unser Schöpfer getan. Er ruhte. Der war auch busy, der hätte auch viele Dinge tun können. Und wir stehen einfach in der Gefahr, auch in der Zeit des Internets, dass man dann doch nochmal seine E-Mail checkt, nochmal die Bankkonten kontrolliert und so weiter und so weiter. Ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wovon ich rede. Auch Klausuren nochmal überarbeitet und so weiter. Manchmal mache ich das so, dann bin ich so ein kleiner Jude eben, dass ich eine Predigt mir nochmal ansehe, dass ich mich aber mit dem Wort Gottes beschäftige. Denn nur stumpf rumsitzen, ehrlich, kann ich nicht. Vielleicht habe ich ADHS, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ist es wirklich so, ich muss dann doch etwas tun und dann nehme ich mir auch schon mal einen guten Kommentar und lese den oder ich schaue in den Losungen oder beschäftige mich auch mit dem Wort Gottes, manchmal auch in einer anderen Sprache, um die Sinne wieder neu zu formatieren. Okay, Wie gesagt, das ausdrückliche Gebot, und da hatten wir schon auch nochmal letzte Woche, da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes Land am 10. Tage, am 7. Monats Tischri, am Versöhnungstag. Also ein Buß- und Fastentag, der höchste im ganzen Kalender ist. Und es wird auch der Schabbat oder Schabbaton, der Schabbat, der Schabbatfeier bezeichnet. Und was ich gerade schon sagte, das Wort Kippur kommt von dem hebräischen Wort Kaffa und bedeutet bedecken, zudecken, verhüllen. Und das hat seinen Ursprung eben dann auch in der Kippa. Und viele, die auch gar nicht wirklich dabei sind, sage ich jetzt mal, die tragen die Kippa manchmal auch unterm Hut oder unter einer Mütze, dass wenn sie die Mütze abnehmen, sie nicht aus Versehen unbedeckt sind. Sie tragen die darunter. Sie haben auch dafür extra eine ganz spezielle Klammer. Bei einigen bei einigen Herren ist ja das Haar weniger, da gibt es auch ganz spezielle Klammern dazu. Ich habe das einmal im Jüdischen Museum in Berlin erstanden, einfach weil mich das beschäftigt und auch bewegt und dafür lernen kann. Das heißt also, diese Kopfbedeckung kommt aus der Zeit des Tempels, wo der Priester sein Haupt bedecken sollte. Und das ist noch ein Schatten von dem. Und es ist also quasi keine ständige Kopfbedeckung, aber man bedeckt es aus Respekt für den Gottesdienst, für eine Hochzeit, wenn man auf dem Friedhof geht oder wenn man einen Trauernden zu Hause besucht. Also viele jüdische Männer und Jungen tragen diese Kippa. Wie gesagt, es ist manchmal gar nicht zu sehen, dass sie unter dem Hut eine haben oder unter dieser Baseballkappe, die man heute trägt, aber sie ist da. Kippur bedeutet Bedeckung. Und der Tag der Versöhnung ist in erster Linie der Tag, damit die Sünde, das griechische Wort Zielverfehlung, Schuld, bedeckt wird. Wichtig dabei ist, dass es um die Vergebung geht, sowohl der einzelnen Sünden als auch des gesamten Volkes. Und das können wir uns ja nun vorstellen. Wenn hier jedem Einzelnen die Schuld vergeben ist, wenn wir jetzt einmal durch die Reihen gehen, fangen wir bei mir an. Und wenn dann alle Schuld vergeben ist, von mir, von dir, von dir, von uns allen, dann ist auch die Schuld der ganzen Gemeinde genommen. Weil die Gemeinde besteht hier aus Gliedern und die Einzelnen werden dann als Gemeinde gesehen, beziehungsweise hier in Israel als das Volk der Juden. Studieren wir also die Schrift, so taucht im Levitikus, im 3. Mose, 44 Mal das Wort Sühne auf. Und in Kapitel 16, wo es um den Versöhnungstag ausführlich beschrieben wird, da finden wir das Wort 12-mal. Tag der Bedeckung, so dass die Sünde zugedeckt ist und das Entscheidende ist, bleibt. Ich erlebe immer wieder, wie ich versucht werde, wo ich an Dinge denke, die ich schon längst bekannt habe. Da muss ich dagegen kämpfen, das habe ich schon unters Kreuz gebracht. Und das ist das Wichtige, dass wir die Sünden bekennen und dann wissen dürfen, das ist vergeben, das bleibt vergeben. Da muss ich nicht immer wieder neu anfangen. Aber mir passiert es auch immer wieder, dass dann Bilder vor Augen sind, wo es mir so leid tut, dass ich so böse war, dass ich das getan habe, aber auch wissen darf, Herbert, hör auf, das hast du unters Kreuz gebracht, lass dich nicht irre machen, schau nach vorne. Das ist das eine. So dass also der Mensch sich Gott wieder nahen kann. Wenn wir das ansatzweise verstanden haben, dann verstehen wir auch Jesaja 6,3, wo der Prophet sagt: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Das ist das. Jetzt wird schon klar, dass an diesem Tag, Yom Kippur, darf nichts falsch laufen. An diesem Tag muss alles passen, muss alles sitzen. Und der Hohepriester ist normal gesehen schon eine Woche vorher mit den Vorbereitungen dabei. Der muss sich öfter waschen, muss immer wieder seine Kleidung wechseln. Und er ist alleine. Er darf nur alleine in das Allerheiligste gehen. Das heißt also, dieser Tag ist ganz gewaltig. sowohl für den hohen Priester wie natürlich auch für das Volk. Und selbst in der heutigen Zeit bleibt bei Yom Kippur der Straßenverkehr und auch der internationale Flughafen ruhen. Da ist Schabbat. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Frankfurt würde sagen, wir machen mal Fiesta. Die Israelis sind da hart wie Pudding, die sagen einfach, okay, heute nicht. Und auf den Straßen, mag man sich daran gewöhnen oder nicht, fährt kein Auto. Das Einzige, was man vielleicht vorbeikommt, ist ein Rettungswagen. Aber sonst fährt da nichts. Da fährt man nicht, vielleicht ein paar Inlandskater, aber sonst nichts. Und für Frauen ab 12 und Männer ab 13 Jahren ist es ein Fastentag. Wenn man das umrechnet von Abend zu Abend, das sind dann ungefähr 25 Stunden, 10 Minuten, wo absolut gefastet wird. Wir haben gerade gelesen, warum. Wenn nicht, dann der heilige Ernst Gottes, wird er denjenigen zur Rechenschaft ziehen. Das heißt, die Mehrheit der Juden, auch wenn sie nicht religiös unterwegs sind, begehen diesen Tag heute noch so. Restaurants sind geschlossen, vielleicht ein paar arabische geöffnet, aber ansonsten bleibt es zu. Es gilt gar kein behördliches Fahrverbot. Aus Respekt fährt niemand mit dem Auto. Und Inlineskater sind vielleicht unterwegs, aber es gibt keine Musik zu hören. Radio-Fernsehprogramme sind ausgeschaltet. Und das war genau der Tag, an dem dann auch der Yom Kippur-Krieg im Oktober 1973 ausbrach. Dazu sage ich dann mehr, weil die Feinde wussten, an dem Tag, da ist Israel verwundbar, da können wir sie angreifen. Da komme ich dann aber später nochmal zu. Also, 95% der Juden feiern an diesem Tag wirklich einen Tag der Ruhe. Und im Abendgottesdienst wird aus dem Buche Jona gelesen. Ich werde jetzt einmal etwas vom Buch Jona lesen. Und wenn wir das mit dem Hintergrund bringen, was das für ein Tag ist, werden wir verstehen, was es bedeutet, so vor Gott zu treten. Ich möchte jetzt niemanden überfordern, aber stellt mal vor, ihr seid im Bauch des Fisches. Ich will gar nicht darüber nachdenken, was das für ein Gefühl sein muss, lebendig begraben zu sein. Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ist das nicht herrlich? In meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten in das Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Nein, nicht Gott hat ihn über Bord geworfen. Das waren die Seemänner. Aber sie haben gehandelt auf Gottes Geheiß. Ja, das müssen wir auch immer wieder sehen. Wenn Mose das Volk führt, führt es Gott, nicht Mose. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Jona versteht das jetzt. Gott redet, Gott hat gehandelt. Weiter, als ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründe, der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel, dass sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen dem Herr, der mir geholfen hat. Und das ist ein Teil des Abends, wo das Buch Jona gelesen wird. Ich habe jetzt nur Kapitel 2, die Verse 3 bis 10 gelesen. Und dann werden aus 2. Mose 34 die Attribute Gottes deutlich gemacht. Da ist jene Situation, da möchte Mose Gott sehen. Und Gott geht darauf ein. Jahwe sagt, du kannst mich nicht sehen. Aber er hat einen Plan, sagt, stell dich in diese Felsenspalte und dann halte ich die Augen davor und dann gehe ich von dir vorüber und dann kannst du meinen Schatten sehen. Und dann geht das und dann heißt es in Vers 6, 34, 6, 2. Mose, und der Herr ging vor seinem Mose angesichts vorüber und jetzt ruft Mose, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Und diese Attribute werden an diesem Abend auch wieder herausposaunt, das heißt deutlich gemacht, wer Gott ist, der das Volk Israel aus der Gefangenschaft geführt hat, bis hinein in die Gegenwart. Noch einmal, der hohe Priester zu Zeiten der Stiftshütte, später in den Tempel, durfte nur einmal im Jahr in das Allerheiligste. Und es gibt Berichte darüber, dass sich, wie gesagt, der hohe Priester schon eine ganze Woche auf diesen Tag vorbereitet hat. Das können wir uns gut vorstellen, wenn irgendwo Olympiade ist oder Spitzensportler unterwegs sind. Die fokussieren sich dann wirklich nur auf das eine, ziehen sich zurück. Aber das ist hier mehr. Wenn der hohe Priester einen Fehler machen sollte, leidet das ganze Volk. Es geht hier nicht um eine Goldmedaille, sondern hier geht es wirklich stellvertretend für das Volk. Und da wird uns schon deutlich, was uns in Jesus gegeben wird. Stellvertretend für sein Volk und für die Heiden eben. Also er hatte sich Ritual zu baden, immer wieder Hände und Füße waschen, wobei ihm der Auftrag, Gott zu begegnen, sehr, sehr schwer auch geprägt hat, denn er kannte natürlich Jesaja, wehe, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und ich wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Da lag also ein ganz, ganz großer Ernst darauf und es war eben nicht wirklich erholsam, diesen Dienst zu tun. Und das kann ich aus Erfahrung sagen, ich bin jetzt kein großer Prediger oder Evangelist, aber auch ich spüre da und dort, wie die Last des Amtes auf den Schultern liegt. Das hat nichts damit zu tun, dass man es nicht drauf hat. Das hat immer einfach damit zu tun, dass man sich als unwürdig empfindet. Und hier diese Last, das muss wirklich, wirklich ungeheuerlich sein, kann ich so nicht nachvollziehen. Aber was ich nachvollziehen kann, jedenfalls vom Intellekt, ist, dass hier der hohe Priester in eine Todeserfahrung kommt. Er ist unterwegs in das Allerheiligste, dem lebendigen Gott zu begegnen. Und alle Patriarchen hatten diese Todeserfahrung. Abraham verließ sein Vaterhaus und damit alle irdischen Sicherheiten. Mach das mal. Horch mal auf Gott und verlass alles. Ich will jetzt hier nichts in die Wege bringen, aber ich weiß, ich nur dahinter sehen will, das Bild. In der damaligen Zeit, wenn man das Vaterhaus verlassen hat, keine Sozialversicherung, keine Rentenversicherung, keine Krankenversicherung, nichts. Man war wirklich allein und damit war man auch dem Tod preisgegeben, hätte bloß ein Tier kommen müssen. Stellt euch Isaak vor. Isaak hat schon die Messerspitze auf sich zukommen sehen. Das war nicht lustig. Isaak hatte Todeserfahrung gesammelt. Er war dem Tod preisgegeben. Jakob in dem Ring an der Furt am Jabok, das war eine Todeserfahrung. Er sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das war wirklich, das waren Todeserfahrungen, die die Männer haben. Und einige Juden nehmen auch noch Jakob, nehmen auch noch Josef hinzu, immerhin. Oder Jakob, wie gesagt, ist schwierig, aber bei Josef ist es schwierig, weil er nicht zu den klassischen Patriarchen gehört. Aber auch Josef hatte Todeserfahrungen, als er unten in dem Brunnen war. Und nicht wusste, wie es weitergeht. Und hört, wie seine Brüder sagen, lass dem Vater zeigen, er ist schon tot. Also das sind ganz, ganz tiefe Erfahrungen. Und diese Bilder dürfen wir jetzt nicht wegnehmen von dem hohen Priester. Denn er musste jetzt in das Allerheiligste. Und da musste er sicher sein, dass seine Schuld vergeben ist. Wir haben in der Schrift die Geschichte von dem Priester Eli und seine Söhne. Wenn ihr das einmal nachlesen möchtet, ganz traurige Beispiele aus 1. Samuel 2. Er hat also zwei Söhne, Hophni und Phinehas, und die haben sehr viel böse Dinge getan. Und dann kommt das Todesurteil, weil sie das getan haben und weil sie sich an dem Opfer vergriffen haben, werden sie an einem Tag sterben. Das lesen wir 1. Samuel 2, 34, die Ankündigung des Todes, und 1. Samuel 4, 14, wirklich der Tod und den Verlust der Bundeslade. Und zwar hatten die Philister zwar Angst, gegen Israel zu kämpfen, weil sie alles schon wussten, haben aber dann gesagt, so, jetzt machen wir es. Und wirklich, Gott hat sie in die Hände der Philister gegeben und es war eine vernichtende Niederlage. Die bevorstehende Handlung des hohen Priesters, zunächst war es natürlich Aaron, sind auch vorgegeben. Und ich lese das jetzt mal aus 3. Mose 16, 6 bis 10. Das solltet ihr auch vor euch liegen haben. Aaron soll ein Stier, sein Sündopfer darbringen, dass er für sich und sein Haus Sühne schaffe. Also erstmal muss der hohe Priester für sich und sein Haus Sühne schaffen. Danach zwei Böcke nehmen und vor den Herrn stellen an der Tür der Stiftshütte und soll das Lof werfen über die zwei Böcke. Ein Los dem Herrn, das andere für Azazel. Und soll den Bock, auf welchen das Los für den Herrn fällt, opfern zum Sündopfer. Aber den Bock, auf welchen das Los für Azazel fällt, soll er lebendig vor dem Herrn stellen, dass er über ihn Sühne vollziehe und ihn zu Azazel in die Wüste schicke. Das heißt, erstmal die Aufgabe, ein Stier für sich und sein Haus und dann einmal für das Volk, und einmal dann die Sühne übertragen auf das andere. Ich lese weiter, dasselbe Kapitel 16, die Verse 20 bis 22, liegt euch auch vor. Wenn er die Sühnung des Heiligtums vollbracht hat, der Stiftshütte des Altars, so soll er den lebendigen Bock herzubringen, dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Haupt legen und über ihn bekennen alle Missetat der Israeliten, alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben, und soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen lassen. Dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme, in die Wildnis trage, man lasse ihn in der Wüste. Und dann gibt es verschiedene Zeremonien, also dass man ihn einmal rausgeführt hat und dann rückwärts einen Hang runterstürzte, sodass er wirklich nicht wieder hochgekommen ist. Und das war dann, wie wir es heute sagen, der Sündenbock. Das war genau sprichwörtlich derjenige, welcher die Sünde rausgetragen hat. Ich lese weiter jetzt Kapitel 16, 29 bis 34, weil das kann ich gar nicht besser erklären, als es hier steht. Auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein. Am 10. Tage des 7. Monats, jetzt habt ihr es verstanden, Tischrin, sollt ihr fasten, keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Also das nur mal so als Ansatz, dass ihr es wisst, da werden jetzt auch die Fremdlinge reingenommen, dass es da keinen Unterbruch gibt. Also nicht nur, dass die Juden sagen, okay, heute nicht, aber ihr macht es, no, niemand soll, und das ist einfach der Punkt. Denn an diesem Tag geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet von all euren Sünden, werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Darum soll es ein hochheiliger Schabbat sein und ihr sollt fasten, eine ewige Ordnung sei das. Es soll aber solche Entsühnung schaffen, ein Priester, dem man gesalbt und dessen Hände man gefüllt hat, dass er Priester sei an seines Vaters Statt. Und er soll die Leinenkleider anlegen, die heiligen Kleider, und er soll entsühnen das Allerheiligste, die Stiftshütte, den Altar, die Priester und alles Volk der Gemeinde. Das soll euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr Israel einmal im Jahr entsühnt wegen aller eurer Sünden. Und Aaron tat, wie der Herr es Mose geboten hatte. Wir hatten schon im Hebräerbrief, als wir vor Jahren, ich weiß jetzt nicht vor wie vielen Jahren, darüber gesprochen haben, hatten wir das schon, Ohne Blutvergießen geschieht keine Sündenvergebung. Und jetzt zwei Punkte ganz wesentlich. Ganz wesentlich. Die Sünde, dass die Sünde gesühnt wird, ist sicherlich schon mal ganz wichtig. Aber wichtiger, dass sie gesühnt bleibt. Dass die Sünde beseitigt wird und beseitigt bleibt. Wir leben gerade in unseren Tagen, wie ungnädig wir sind, wenn Menschen auch im Amt, im geistlichen Amt, Schuld bekannt haben, dass es wieder hochgebracht wird. Das ist ungnädig und das soll auch so nicht sein. Wir sagen auch heute Abend dem Vater unser, vergib uns, wie wir vergeben haben. Wir sind ein Volk, das wir vergeben müssen, weil Gott uns vergibt. Und es ist unmoralisch, an Dinge zu erinnern, die bekannt wurden, die bereinigt sind und die wirklich aus der Welt so weit geschaffen sind, denn es gibt ganz andere Nöte und Probleme, als sich damit zu befassen. Aber das ist eben hier der Punkt, dass wir bei dem Sündenbock sehen, der durfte nicht zurückkommen. Und wenn er nicht zurückkam, war es weg und blieb es auch weg. Dass es so ist, sind wir ganz auf die Treue Gottes angewiesen. Und mit der Vergebung, die der Mensch dann erfährt, bekommt er seine Reinheit vor Gott wieder zurück. Und das ist ein gewaltiger Akt der Gnade, weil Gott der einzige Handelnde ist. Und was er hier tut, er stellt den Menschen, er stellt ihn von seinen Verpflichtungen frei, damit er dieses Angebot annehmen kann. Der Mensch ist von seinen Aufgaben und Verpflichtungen befreit. Und somit zieht Gott den Menschen durch das Gebot und den strengen Überwachen des Gebots in den Ruhetags zu dem Versöhnungstag hin. Selbst wenn der Mensch jetzt schwach ist und sagt, ja, eigentlich will ich ja schon, aber ich kann nicht, weil ich muss. Nein, Gott räumt alles beiseite, was ihn hindern könnte und macht alles frei, sodass es gar keine Ausrede mehr geben kann. Ich könnte ja gar nicht. Nach dem zweiten Tempel im Jahre 70, der ja zerstört wurde, konnten die Juden nicht länger die vorgeschriebenen Opfergaben als Sühne für ihre Schuld darbringen. Und das ist ja auch heute noch so. Und da ist es einfach so, dass man stattdessen eben jetzt Gebete verbringt, gute Werke, wohltätige Spenden und so weiter und sich ein wenig oder ein Stück weit da reinbringt, indem dass man Gutes tut. Das Fasten ist auferlegt, aber das andere ist da. Und auf dem Weg zur Synagoge trägt dann auch der Mann schon seinen weißen Kittel, eine Farbe, die an diesem Tag ohnehin vorherrschend ist und die von vielen Moslems einfach nur kopiert wurde, weil die Juden das schon längst getan haben. Entschuldigt bitte. Die Farbe weiß soll also die Reinheit symbolisieren und das auch so verstanden worden vom Rosh Hashanah kommt, bedeutet jetzt, dass das Leben wieder in dem Menschen ist. Und wie gesagt, in dem Synagogengottesdienst kommen jetzt sehr viele Beichtgebete in der Liturgie, die vorgesehen sind. So ein Gottesdienst kann über 10 Stunden dauern. Ich wage nicht zu sagen, dass wir morgen auch 10 Stunden hier in der Kirche sind, aber mit einem ganz anderen Hintergrund. Wir wissen ja, dass morgen einige Termine hier zusammenkommen. Aber für den Juden war das wirklich so, dass er den ganzen Tag quasi in der Synagoge verbracht hat. Und es war also überaus üblich auch, mit der rechten Hand an das Herz zu schlagen, den Ort und Ursprung der Sünde. Also da gibt es sehr viele Gebete, sehr viele Riten. Ich habe bereits gesagt, dass das Buch Jona kam, weil das Buch Jona zeigt ganz deutlich, dass man vor Gott nicht fliehen kann. Selbst Jona konnte vor Gott nicht fliehen. Und das Buch zeigt auch ganz deutlich, dass Gott seine Gebete erhört hat. Und das Buch Jona zeigt auch ganz deutlich, dass wahrhafte Reue die Bewohner von Ninive gerettet haben. Also das Buch Jona ist in wirklich in verschiedenen Formen einfach so eine Offenbarung, wie Gott handeln kann. Wir haben ja auch in dem Psalm, wohin soll ich fliehen? Gehe ich zum Süden, bist du da? Gehe ich zum Norden, bist du? Wo soll ich hin? Ne? Und so erfährt Jona, ich kann vor Gott nicht fliehen. Er war ja auf der Flucht. Er wollte ja nicht nach Ninive. Aber er hat festgestellt, ich kann vor Gott nicht fliehen. Dann stellt Jona fest, wenn ich bete im Bauch des Fisches, der irgendwo am Meeresgrund ist, dann hört mich Gott. Und dann erlebt Jona, dass er auch diese bösen Menschen von Ninive ihre Schuld vergibt. Und was soll es als Größeres geben für einen Jude, an diesem Tag eben das Buch zu lesen? Mit dem Schofarblasen ist dann das Fest beendet. Ich komme jetzt noch einmal zurück, was ich schon angedeutet habe. Am Yom Kippur-Krieg, das war vom 6. bis zum 25. Oktober 1973, da hatten die Ägypter mit Syrien und weiten arabischen Alliierten sich zusammengetan, um gegen Israel zu kämpfen. Das war in mehrfacher Hinsicht ungeheuerlich. Das war genau der Tag. Der Tag, Jammer. Und was noch hinzukam, es war eigentlich Ramadan. Und in Ramadan sollte der Moslem keinen Krieg führen. Sie haben mit einer Übermacht dieses ausgenutzt und haben quasi, wenn man das so sagen darf, die Juden kalt erwischt. Und sie griffen jetzt nicht nur mit einer Front an, sondern sie hatten einen Zwei-Fronten-Krieg. Einmal die Golanhöhen und dann auch von der Wüste her sind sie gekommen. Und das zeigt alleine, wie perfide dieser Krieg war. Während Ramadan und dann noch von zwei Fronten an dem Versöhnungstag. Und dieser Überraschungsangriff vom 6. Oktober an 1973 bis zum 25. begann auf dem Sinai und auf den Golanhöhen, also in zwei völlig verschiedenen Orten. Und es ging quasi darum, das Gebiet, was Israel in den Sechstagekrieg erobert hatte, zurückzuerobern. Und während des ersten Tages und des zweiten sah es auch wirklich so aus. Also ich habe das nochmal nachgelesen, die Panzer, die waren teilweise gar nicht beladen mit Waffen und normal gesehen sollte das irgendwie so um die 20 Stunden dauern, bis man so einen Panzer wirklich in Funktion hatte mit allem, was dazugehört. Die Israelis haben das in 6 Stunden geschafft. Die waren auf einmal viel früher zurück oder einsatzfähig, als es da war. Dann hatten die Ägypter russische Panzer. Und die russischen Panzer hatten nicht die Möglichkeit, das Rohr, wenn sie bergauf gefahren sind, zu senken. Da gab es also dann auch technische Raffinessen, die nicht passten. Die beiden Präsidenten von Syrien und Ägypten waren sich nicht immer einig. Und das spielten nachher viele Faktoren einfach dazu, dass die Israeliten in ihrer Minderheit gewaltigen Sieg errungen haben, sogar weiteres Territorium erschließen konnten, aber es sind viele, viele Soldaten eben bei diesem Krieg auch gefallen. Und das hat mich in besonderer Weise auch erschüttert, das zu hören, was jetzt in diesem Jahr bei uns geschehen ist, dass an einem Yom Kippur-Tag auf einmal auf eine Synagoge geschossen wird. Ihr müsst euch vorstellen, die sind da drin, sind am Fasten, lesen Jona, bereiten sich auf den Tag vor und von außen wird gegen die Tür geschossen. Was das für ein schreckliches Erlebnis sein muss und dann noch in Deutschland. Also das ist eine ganz, 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 ganz traurige Entwicklung, die wir da haben und einfach deutlich auch macht, dass der 9. Oktober 2019 in Halle ein ganz trauriger Tag im Kalender bleiben wird, weil da viele Bilder hochkommen Und weil da auch deutlich wird, dass die Wiedererstarkung von verschiedenen Parteien lange übersehen wurde oder toleriert wurde. Ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Ich möchte aber, ich muss auch jetzt so langsam zur Landung ansetzen. Und zwar ist es so, dass in diesem Augenblick, wo Jesus am Kreuz verstarb, der der wahre hohe Priester ist, der Vorhang von der Decke bis zum Boden riss und da der Vorhang, der früher die Bundeslade verschleiert und verdeckt hat, auf einmal frei war. Der Vorhang zerriss von oben nach unten. Wir lesen das in Matthäus und Lukas. Matthäus 27 steht: Siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten. Und in Lukas lesen wir 23, 44: Es war schon um die 6. Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und dann wissen wir, dass Jesus als der hohe Priester das Allerheiligste im Himmel betreten hat. Nicht auf Erden, aber im Himmel. Und dort wird nicht mit Ziegen- oder Kalbsblut geopfert, sondern er hat mit seinem eigenen Blut geopfert und somit auch die Versöhnung herbeigebracht. Ich nehme einmal jetzt etwas weg, was bekannt ist, aber was mir noch ganz wichtig ist. Jesus wird wiederkommen. Das haben wir auch bei dem Schofarblasen bedacht. Er kommt wieder. Und wir werden die Schofars hören. Entweder leben wir noch oder wir sind entschlafen, wir werden es hören. Und dann wird er sich offenbaren. Dann wird er zeigen, wer er ist. Da möchte ich euch noch zwei Schriftstellen mitgeben. Und zwar habe ich die jetzt nicht abgeschrieben, das ist Sacharja 12, 1b, Sacharja 12, 10b. Da heißt es: Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Wisst ihr, Geschwister, was da in Sacharja steht, gab es schon einmal. Und zwar in Johannes 20. Am Abend aber des ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Und dann kommt die Geschichte mit Thomas. Thomas, leg jetzt mal ein bisschen weiter, um Zeit zu saven. Thomas sagt: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male, sehe und meinen Finger in die Nägel male lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und dann nach 8 Tagen passiert das: Jesus kommt und spricht: Friede sei mit euch. Und danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortet und spricht zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Aber eins, liebe Geschwister, eins wird sein: Jesus wird sich offenbaren, wie er ist. Und wisst ihr, wir haben schon einen Schatten in der Schrift. Josef. Josef hat sich seinen Brüdern zu erkennen gegeben. Und so wird das der Messias auch machen. Er wird sich seinen Brüdern, das lesen wir auch im Hebräerbrief, der wird sich ihn zu erkennen geben, wie er sich uns auch zu erkennen gegeben hat. Das wird nicht immer so bleiben, wie es jetzt ist. Und Jesus Christus als der hohe Priester betrat also das Allerheiligste. Und jetzt lese ich noch einmal die Notizen, habt ihr aus dem Hebräerbrief. Im Hebräerbrief heißt es 9, 14, 16: Jetzt überlege ich mal. Wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, und wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Wenn schon Kälber, Ziegen, Stiere Schuld weggenommen haben, wie viel mehr das? Lasst mich schließen mit Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wo wir Hilfe nötig haben. Amen. Schon vor Abkündigung, bevor wir gleich in die Fragerunde gehen, nächste Woche werden wir dann auf diesem Karte hier das letzte Fest begehen, das ist dann Sukkot, das Laubhüttenfest. Das ist ebenfalls eine Erinnerung an die Wüstenwanderung, wo sie eben nicht in festen Häusern gewohnt haben und wo sie unterwegs waren, 40 Jahre in der Wüste. Ich sage auch hier schon mal, alle Patriarchen sind auch immer wieder gereist, vorwärts und rückwärts. Und das war damals nicht mit dem Campingmobil, sondern das war wirklich auch aufopfernd. Und das wird also das letzte Fest sein am 6. November. Dann werden wir noch einen Abend über Opfer nachdenken. Das sollte dann der 13. November sein. Am 20. treffen wir uns auch hier in der Kirche, aber wirklich in der Kirche, nicht im Gemeindesaal, weil dann Buß- und Bettag ist. Und dann habe ich noch 3 weitere Wochen, wo ich Erfüllung des Alten Testamentes mit euch genau betrachten möchte. Aber zu heute erstmal so viel dazu. Wenn wir da jetzt nochmal die Reihenfolge und das Bekennen eben und das Wissen, ich bin im Buch des Lebens eingeschrieben, immatrikuliert. Ganz gewaltig. Das wollte ich euch in der Form einfach nochmal deutlich machen. Es ist so, dass wir vieles überlesen oder einfach, weil die Sachen nicht so in der Predigt immer so einfach zu erklären sind, vielleicht nicht so ganz auf dem Laufenden sind. Wer sich über Wochentage bzw. Monatstage da interessiert, kann das, müssen wir mal gucken, dass wir das im Buchladen hinkriegen. Die Bibel, die Schrift sagt uns vieles, vieles, wo wir auch schnell etwas überlesen, was aber eine tiefere Bedeutung hat. Was ich gerade auch versucht habe, so deutlich zu machen. So, ich habe jetzt über eine Stunde gesprochen. Jetzt seid ihr dran.